ARD.
Der Kaiser setzte noch aufs Pferd. Es gibt da ein schönes Zitat von 1910. Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich setze auf das Pferd.
18. März 1895. Die erste motorisierte Omnibuslinie der Welt nimmt im Siegerland ihren Betrieb auf.
Dies ist eine Geschichte aus der deutschen Provinz. Eine Geschichte, die 130 Jahre alt ist und die ohne Happy End blieb. Es ist die Geschichte einer Vision. Von der ersten motorisierten Omnibuslinie der Welt. Vom Anfang des öffentlichen Personennahverkehrs.
Das war nicht in Berlin oder in Moskau, Paris, London, New York. Nein, hier auf dem Land. Da sind wir stolz drauf.
Hier, das ist in Südwestfalen, im Siegerland. Genauer gesagt im Netferland, 15 Kilometer östlich von Siegen. Und um exakt diese 15 Kilometer wird es im Folgenden gehen.
Wenn man bedenkt, wer damals reisen konnte, das waren nur Leute, die Geld hatten oder in den großen Städten wohnten, wo schon Bahnverbindung gab. Die Landbevölkerung, ich sag mal unser eins, konnte nicht reisen.
Sagt Paul Wagener, ein sehr freundlicher, aufgeräumter Mann und
62 Jahre und ich bin seit 2009 Bürgermeister von und in Netfen.
Nun also geht es zurück ins Jahr 1895 und es geht um die Frage, wie komme ich von A nach B, wenn ich nicht zu Fuß gehen will und wenn der Kaiser in Berlin partout keine Eisenbahngleise in mein Heimatdorf verlegen will.
Und so ist dann wohl die Idee geboren worden, es mal mit einem Omnibus zu versuchen. Die Kenntnis, dass es Automobile gibt, die hat sich natürlich auch bis hierhin fortgesetzt.
Wilfried Lerchstein ist auch ein sehr freundlicher, zugewandter Mann und
bezeichne mich jetzt in dem Rahmen vielleicht mal als Hobby-Heimatforscher und wohne hier in der Nähe, sodass das Thema erste Motoromnibuslinie der Welt mich natürlich auch von Anfang an fasziniert hat.
1895 gibt es im Siegerland sehr viel Wald und sehr wenige Wege. Seit Menschengedenken wird in diesem regenreichen, entlegenen Landstrich Eisenerz abgebaut und verarbeitet. Vor allem entlang der Sieg entstehen im Zuge der industriellen Revolution zigtausende Arbeitsplätze. Für die Dorfbewohner in Netfen, in Irmgard-Eichen, in Helgersdorf oder in Deutz eigentlich gleich um die Ecke, aber eben nur aus heutiger Sicht.
Die Leute waren hier ja 2-3 Stunden im Extrem, morgens hin zur Arbeit, abends wieder zurück. Eventuell hatten sie zu Hause noch eine Kuh im Stall stehen und musste dann noch landwirtschaftlich ein bisschen gearbeitet werden. Also das würde heute sicher keiner mit tauschen wollen, aber es war eben so und man hat sich da reingefügt, das Beste draus zu machen.
Immerhin fährt für die wenigen vermögenden Menschen morgens eine Postkutsche nach Siegen und abends auch wieder zurück. Doch einigen gestandenen Geschäftsleuten aus dem Netferland ist klar, es muss sich etwas ändern, sonst fährt der Zug in die Moderne ohne sie ab. Sie fühlen sich abgeschnitten und wissen gleichzeitig, dass da draußen revolutionäre Zeiten angebrochen sind, zumindest in der Industrie. Wenn der Kaiser den Aufbruch in ein neues Zeitalter nicht schafft, dann wenigstens wir, denkt man in der Provinz. Die vier Männer wollen die Zukunft in ihre Dörfer holen. Einer besitzt eine Ziegelei, einer eine Gerberei, einer eine Walzengießerei und der vierte einen Gasthof. Eine Straßenbahnlinie, wie sie damals schon in manchen Städten zu finden ist, zu teuer, zu kompliziert, aber
so ein Omnibus, der ist ja in der Anfangszeit dann auch 4-mal am Tag die Strecke abgefahren, der kann zumindest schon ein bisschen weiterhelfen, dass das noch nicht das Massenbeförderungsmittel war, das man vielleicht auch in der Zeit schon gerne gesehen hätte. Deshalb wollte man ja auch die Eisenbahn haben, um die Arbeiter in die Stadt zu bringen. Das war denen, denke ich mal, auch klar.
Zunächst einmal wird also eine Genossenschaft gegründet, deren Geschäftsziel die Einrichtung einer regelmäßigen Omnibuslinie von der Ortschaft Deutz über Netfen nach Siegen ist. Das Grundkapital 5.000 Mark. Ein kleines Vermögen, sagt auch der heutige Bürgermeister Paul Wagener.
So ein Risiko auch einzugehen, das zeigt auch etwas über den Menschenschlag hier. Man hatte Mut, das Risiko erstmal einzugehen. 5.000 Mark, das Geld musste man erstmal zusammenkratzen.
Der erste Omnibus ist eigentlich eine Kutsche, ein sogenannter Landauer. 2 Sitzreihen, 6 überdachte Plätze in einem verglasten und tatsächlich schon beheizbaren Fahrgastraum. Im Heck liegt ein Einzylinder-Viertaktmotor mit 5 PS, dem sein Erfinder Carl Benz eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern zutraut. Und vorne auf dem Bock hockt der Fahrer mit einem Handgashebel und einer Fußbremse und neben ihm vielleicht sogar noch ein siebter Fahrgast. Am 18. März 1895 geht's los. Um Punkt 6.25 Uhr am Gasthof von Heinrich Theodor Klein im beschaulichen Deutz, das damals kaum mehr als 300 Einwohner zählt. Die Strecke ist nicht kompliziert. Das schmale Tal der Sieg weist den Weg. Auf dem Hinweg bergab und auf dem Rückweg bergauf. Und darüber wird noch zu reden sein.
Und dann ging es weiter in den Hauptort des Netferlandes Netfen. Dann ging es weiter immer siegabwärts nach Dreistiefenbach. Dann kam man nach Weidenau und letztendlich ging es dann weiter bis nach Siegenrhein.
1 Stunde und 20 Minuten Fahrzeit müssen die Passagiere für die 15 Kilometer lange Strecke einplanen. Ausgewiesene Bushaltestellen mit Wartehäuschen, Beschilderung und Fahrplanaushang gibt es noch nicht. Dafür eine geschäftstüchtige Idee, erklärt Hobby-Heimatforscher Wilfried Lechstein.
Die einzelnen Haltestellen waren überwiegend Gaststätten. Die haben sich natürlich dann auch was davon versprochen. Wenn da Leute schon ein- und aussteigen, dann können die ja auch einkehren und können da auch ein bisschen Geld lassen.
70 Pfennige kostet eine Fahrt von Deutz nach Siegen. Das entspricht in etwa der Kaufkraft von 8 Euro, ist also nicht gerade billig. Für die normalen Arbeiter in den Walz- und Eisenwerken ist das zu teuer. Sie gehen weiter zu Fuß in die Fabrik. Jeden Tag, um kurz vor 9 am Abend, kommt der erste Omnibus der Welt nach zweimal hin und zweimal zurück in einer Garage in Netfen zur Ruhe. Und zwischendurch wird natürlich getankt, auch wenn es noch keine Tankstellen gibt.
Der Treibstoff, das, was heute den Titel Benzin, ist ja der Carl Benz mit verewigt worden trägt, das musste man sich als Stoff in der Apotheke holen.
So, in der Apotheke.
Ja, das war ein Reinigungsmittel. Damals hieß das Ligroin und das gab es auch nur in den Apotheken. Das heißt, die noch nicht vorhandene Tankstelle war letztendlich die Apotheke.
Anfangs brummt das Geschäft mit dem Omnibus. Die Chronisten der Siegener Zeitung halten erstaunt fest.
Welche große Annehmlichkeit die Omnibusfahrten dem Publikum bieten, ist ersichtlich aus dem nicht erwarteten Andrang fast an jeder Haltestelle, sodass häufig Personen wegen Überfüllung des Wagens auf die Mitfahrt verzichten müssen. Deshalb ist die schleunigste Beschaffung eines zweiten Wagens beabsichtigt, um dem vorhandenen Verkehrsbedürfnis in noch größerem Maße entsprechen zu können.
Die Erfinder des öffentlichen Busverkehrs erhöhen das Betriebskapital also auf 12.500 Mark und schaffen davon einen zweiten Kutschenwagen mit Motor an. Doch eine Erfolgsgeschichte entwickelt sich daraus nicht, denn es gibt mehr und mehr Probleme. Und
dann gab es Probleme mit der Bereifung. Ursprünglich war es ein bisschen bequemer für die Passagiere mit Vollgummireifen. Die sprangen aber unterwegs ab. Die mussten wieder draufgezogen werden. Dann hat man umgestellt auf die eigentlich veralteten Eisenbereifungen. Dann war das eine Problem weg. Dann kam aber ein neues Problem. Wenn es regnete, war es rutschig. Bergauf konnten diese Eisenreifen wegrutschen.
Und dann heißt es, alle Mann raus aus dem Bus. In die Hände gespuckt und frei nach dem Motto, wer seinen Bus liebt, der schiebt.
So lange schieben, bis wieder die Verhältnisse es zuließen, da die mit eigener Motorkraft vorankam, möchte heute sicher auch keiner machen, der Geld bezahlt.
Die schlechten Straßen und Wege, die unzureichende Motorleistung und auf dem Rückweg die Überwindung von 80 Höhenmetern im Siegtal machen das Omnibusfahren vor 130 Jahren täglich zu einem Unterfangen mit ungewissem Ausgang. Und die Konkurrenz lächelt schon bald siegesgewiss.
Die Postkutscher, die haben natürlich argwöhnisch auf diese stinkende Knatterkiste, nennen wir sie mal so, geguckt. Und dann konnte es ja vorkommen, dass der Omnibusfahrer auf seine Hupe gedrückt hat. Die Pferde der Postkutsche scheuten, obwohl die ja eigentlich von den Regelungen her Vorrang hatte. Aber umgekehrt hat die Schadenfreude dann natürlich auch obsiegt, wenn dann mal der Omnibus liegen geblieben ist.
Und das kommt immer häufiger vor. Motorschaden auf freier Strecke. Und dann keine Werkstatt, kein Pannendienst und vor allem beim Fahrer keine Ahnung von Motoren.
Also das ist überliefert, dass einmal zum Beispiel der komplette Motor des Omnibus extra nach Mannheim verbracht werden musste, um da repariert zu werden, weil hier gab es keinen, der sich mit so einer neumodischen Technik auskannte. Und in der Zeit fuhr natürlich dann auch kein Omnibus.
Die Pannen- und Ausfallzeiten nehmen Überhand. Und das Geschäftskapital ist viel zu schnell aufgebraucht. Die erste motorisierte Omnibuslinie verschwindet fast so schnell, wie sie entstanden ist.
Das ist eben nur 9 Monate vom 18. März 1895 bis zum 20. Dezember desselben Jahres gedauert hat, lag dann wohl daran, dass man eben die Technik, die vorhanden war, nicht in den Griff kriegte. Ich meine, der Karl Benz, der hat natürlich seine Fahrzeuge auch immer weiter fortentwickelt, aber da war eben die Pionierlinie schon Geschichte.
Die Bewohner des Netferlandes und damit auch die 4 Begründer der weltweit ersten Omnibuslinie werden nun noch weitere 10 Jahre warten müssen, bis der Kaiser in Berlin endlich grünes Licht für eine Eisenbahnlinie durch das östliche Siegerland gibt und der Anschluss an die große weite Welt hergestellt wird.
Nachher bin ich auf die Idee gekommen, einen Glaskasten zu bauen. Der ist also 6,70 Meter mal fast 4 Meter breit. Und die kleine Panzerscheibe, die hat ein Gewicht von 1,8 Tonnen. Die sind 2,3 Zentimeter dick.
Das ist die Stimme von Bernd Heinemann. Ein Netfner, den man mit Fug und Recht einen Möglichmacher nennen kann. Und der Glaskasten, von dem Bernd Heinemann hier erzählt, ist eigentlich eine gläserne Garage. Und die steht heute mitten in Deutz. Da, wo alles anfing. Und diese Glasgarage wurde gebaut, man ahnt es wahrscheinlich schon, für den ersten Omnibus der Welt.
Das Schönste ist bei dem ganzen Glaskasten, abends, wenn es dunkel wird, es geht die Straßenbeleuchtung an, aber auch die Glasgarage, die geht auch an.
So klingt er also, der erste Omnibus der Welt. Und der Autofreund wird gleich erkannt haben, dass sich der Motor doch verdächtig nach einem Käfermotor anhört. Und so ist es auch, weil die ersten beiden Omnibusse schon Ende 1895 aus dem Siegerland zurück zu Karl Benz nach Mannheim geschickt worden waren und danach in der Versenkung verschwanden, hatte man sich in Deutz gedacht, wir bauen das Teil einfach nach, so gut es eben geht und mit 24 statt 5 PS. Der Fahrer heißt heute Dirk Hartmann. Und er kennt sich aus mit Motoren und solchen Sachen.
Die Lenkung, sehr viel Spiel und sind ja nur keine richtigen Räder, sind ja quasi ja, Kutschenräder, sag ich mal drauf. Der fährt natürlich dann freiwillig in alle Richtungen.
Rote Räder, grüne Türen, große Fenster im schwarzen Rahmen. Der erste Omnibus der Welt ist auch als Nachbau ein echter Hingucker. Und manchmal darf er sogar über die Straßen des Siegerlandes rollen, zum Beispiel bei Hochzeiten oder bei Jubiläumsausfahrten. Und eine solche steht jetzt an, am 14. Juni nämlich, zum etwas verspäteten 130. Geburtstag der Buslinie Deutz-Netfen-Siegen. Mit einer großen Ausfahrt von mehr als 100 Bussen aus 13 Jahrzehnten, zu der mehrere 10.000 Zuschauer erwartet werden. Und die werden beim Blick auf die Vergangenheit auch an die Zukunft erinnert.
Da ist also wirklich nur die Mutter Natur. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen mit HV100, das ist ein Spött, der ist neutral, CO2-neutral, sodass wir auf jeden Fall nicht jetzt diese dunklen Wolken hin uns herziehen. Also die Busse fahren alle CO2-neutral.
HV100 steht für Hydrotreated Vegetable Oil. Dieser Diesel-Ersatzkraftstoff wird aus erneuerbaren Energien hergestellt. Viel besser lassen sich Tradition und Moderne im öffentlichen Personennahverkehr vermutlich nicht erfahrbar machen.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Burkhard Hupe. Redaktion Caroline Rückel und Matti Hesse. Nächste Folge über den britischen Politiker Arthur James Balfour.